Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Heute spreche ich mal wieder mit unserem Ernährungsexperten und Fitnesscoach Peter Hinoyal. Hallo lieber Peter.
Hallo, hallo.
Peter, heute möchte ich mit dir über das Thema Darmgesundheit reden. Ich nenne es mal so im Überbegriff. Ich habe nämlich den Eindruck, dass dieses Thema so ein bisschen wieder in Mode kommt. Bei mir war das 2014 so, da hat Julia Enders ein Buch rausgebracht, was da hieß oder heißt Darm mit Charme, vielleicht kennst du das auch. Und das war damals gefühlt in aller Munde und ich glaube deshalb, weil eine junge Wissenschaftlerin mal über gewisse Tabuthemen geredet hat. Da wurde mal der Toilettengang thematisiert, wie der denn am besten aussehen sollte. Flatulenzen wurden thematisiert und ja, also damals, kann ich mich schon dran erinnern, war das auch gut in der Presse diskutiert. Was sind so Fakten, die ich jetzt heute nochmal zusammengetragen habe, dass der Darm 70-80% unserer Immunzellen zur Abwehr von Krankheiten produziert und dass man halt wirklich sagen kann, dass man seine Infektanfälligkeit senken kann, wenn man darauf achtet, etwas für seine Darmgesundheit und gerade ein gesundes Darmmikrobiom zu tun. Wie schätzt du das ein, was ich jetzt gerade gesagt habe?
Ja, genau das ist der Fall und wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und da ist man sich noch gar nicht so ganz sicher, weil komplett erforscht ist es noch nicht. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr verstanden. Und die Julia hat das halt sehr schön und wirklich auch sehr charmant geschrieben. Und in der Zeit kamen dann mehr auf den Trichter und auf die Idee, sich mehr mit dem Darm zu beschäftigen. Und seitdem haben wir auch den Darm wirklich mehr so als Sinnesorgan wahrgenommen. Ja, mit seinen Windungen und Furchungen und ne, dass er halt einfach doch viel mehr als nur Gesundheit in unserem Körper steuert, sondern auch, dass gerade unsere Emotionen auch gesteuert werden, ähnlich wie im Gehirn. Und deshalb sage ich ja noch nicht ganz erforscht, aber erstmal ein wichtiger Sitz des Immunsystems. Und gerade in Zeiten wie diesen ist das Immunsystem so wichtig wie noch nie. Und aber auch in modernen Zeiten, wenn man nicht in eine Risikogruppe gehören möchte. Denn wenn der Darm nicht gesund ist und bestimmte Darmbakterien nicht gut funktionieren, dann stehen auch diese im Verdacht, dass wir A, zu wenig Nährstoffe aufnehmen, und B, dass Übergewicht gefördert wird. Und Übergewicht ist einer der Faktoren, der halt uns insgesamt anfälliger macht für Viren, Bakterien, ja, oder auch für solche SARS-Viren. Und wir haben in Deutschland ja schon das Problem, dass wir einen Großteil der Bevölkerung eher Tendenz im Übergewicht haben als im Normalgewicht. Das heißt also, der Darm spielt eine ganz zentrale Rolle. Und gerade auch diese Darmbakterien und diese ganze Darmflora, über die man ja einfach sonst nicht so gerne gesprochen hat.
Und sag mal, wie sorge ich denn dafür? Es gibt ja auch so Dinge wie Actimel oder Activia, da wird ja sehr viel in der Werbung transportiert. Ne? Tun Sie etwas jeden Morgen für Ihre Darmgesundheit oder muss ich dazu irgendwelche Tabletten nehmen? Wie stelle ich das an, dass ich ein gesundes Darmmikrobiom habe?
Es ist ein bisschen größer noch dieses Bild, das man irgendwie darstellen muss. Also erstmal wir unterscheiden, also wir haben 100 Billionen Bakterien, ne? Keiner weiß genau wie viel. Und dann gibt es halt diese Lactobakterien, dann gibt es diese Kolibakterien. Die Kolibakterien, das steht für Fäulnisbakterien, auch in der Umgangssprache. Ja, also die sind wirklich nicht gesund, ne? Um das mal so oberflächlich zu lassen. Und Fäulnis deshalb, weil die halt auch diese Winde erzeugen und die Gerüche im Darm, die man so nicht haben möchte. So, aber um mal bei diesem Bild der Darmflora zu bleiben, und ich finde, damit kann man es am schönsten darstellen, stell dir vor, dieses Bionom, also diese Darmflora, wäre wirklich wie ein Garten. Aber anstatt jetzt 100 Billionen, um besser rechnen zu können, sagen wir mal, da drin sind 200 wunderschöne Sonnenblumen gewachsen. Und dazwischen hat aber auch noch 200 Mal Platz gefunden für Unkraut. Und das sind diese Darmbakterien, die wir ja nicht haben wollen. Durch das Einnehmen von Antibiotika, durch Farbstoffe, Zusatzstoffe in der Nahrung, durch ne, irgendwelche Dinge, die der Körper gar nicht richtig verdauen kann. Ja, oder Umwelteinflüsse und Umweltgifte, die wir ja genug haben heutzutage. So, das heißt, ich habe jetzt Blumen und ich habe Unkraut. Und jetzt fange ich an, Actimel zu nehmen, also Milchsäurebakterien. Und die sind auch gut, die sind wie der Dünger für diesen Garten. Blöd ist nur, dass ich vorher halt auch das Unkraut ausgezupft haben sollte. Weil wenn ich einen Garten dünge und gieße, dann wächst halt beides. Bedeutet, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis von guten Darmbakterien zu schlechten Darmbakterien haben. Und dafür sollte ich halt auch einige Dinge erstmal weglassen, und andere Dinge wiederum essen, um halt eine gute Balance herzustellen. So, und um mal vielleicht ganz vorab eins ganz einfach zu sagen, das, was wir in jedem Podcast bisher empfohlen haben, eine antientzündliche Ernährung, viel Gemüse, hochwertige Omega-3-Fettsäuren, gute Samen und Kerne, gute Öle zu sich zu nehmen, das wäre auch schon genau das, was ein Darm braucht. Denn die Entzündung im Darm ist der Vorbote von vielen Erkrankungen, die wir heutzutage haben. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, den Darm halt vorher etwas zu entlasten. Und ich mag dieses Entlasten nicht so, weil es ist ein Organ, das hat zu funktionieren. Indem man aber zum Beispiel nicht ständig isst oder indem man vielleicht auch mal in eine längere Fastenphase lässt, um mal den Darm vollständig auch alles absorbieren und verdauen zu lassen. Weil die Verweildauer auch von Gemüse im Darm ist etwas länger. Und wenn ich jetzt alle 2-3 Stunden esse, belaste ich dann ständig wieder neu. Also ich kann dieses Bionom gar nicht wirklich richtig ausbilden, wenn ständig Nahrung reinkommt. Aber man könnte mehr gute Darmbakterien zu sich nehmen. Und Actimel wäre da so die letzte Wahl, die ich tatsächlich so auf meiner Liste hätte. Aber es sind Milchsäurebakterien. Und das Schöne, in einer guten antientzündlichen Ernährung kommen die nämlich vor. Ja, das heißt, es wären fermentierte Produkte. Also was wie Kimchi macht man ganz gerne mittlerweile, so Weißkohl, der so gegoren wird. Oder auch ganz klassisch, auch hier in Deutschland, ist Sauerkraut. Ja, oder auch Sauerkrautsaft, ne? Oder Rote Beete wird teilweise fermentiert im Rote-Beete-Saft und sowas. Also solche Dinge kann ich gut zu mir nehmen. Dann aber auch, und vielleicht eine gute Nachricht für alle, wirkliche lecker schmeckender Käse. Parmesan, ne? Auch ein guter reifer Cheddar könnte das sein. Ja, das heißt also diese typischen gereiften Käse, die wirklich in der traditionellen Milchsäurebakterienherstellung noch ihren Weg auf oder den Supermarkt oder zum Händler finden. Desto älter der Käse, desto reicher an Milchsäurebakterien, desto ärmer an Laktose ist er. Okay. Ja, ein guter Parmesan wäre da ein schönes Beispiel für.
Mhm. Super interessant, schon gute Tipps. Ich muss ein paar Sätze zurückgehen, da wollte ich dich aber nicht unterbrechen. Da hast du davon geredet, ja, wir empfehlen ja auch immer viel Gemüse und auch mal Rohkost. Und davor hast du gesagt, naja, das, was eventuell auch schon mal faul riecht, wenn wir das alle so kennen, wenn mal Winde abgehen, da spricht ja dafür, dass da eher so die nicht so guten Bakterien am Arbeiten sind. Ne? Jetzt ist es aber ja oft so, vielleicht weißt du schon, was ich sagen will, dass wenn ich jetzt anfange, Rohkost zu essen, mehr Gemüse zu essen, dass ich dann gerade verstärkt merke, huch, da gehen jetzt aber doch mehr Winde ab als sonst und ich will jetzt vielleicht auch mal behaupten, dass die nicht immer gut riechen. Wie gehe ich denn dann da vor?
Wir müssen unterscheiden über Präbiotika und Probiotika. Also Probiotika sind diese Milchsäurebakterien und alles Fermentierte und Präbiotika sind im Überbegriff die Ballaststoffe. Und wenn ich halt nicht gewohnt bin, Ballaststoffe zu essen, dann braucht der Körper einfach eine Weile, um die richtig zu zersetzen und zu verstoffwechseln. Langfristig ist es das aber immer wert, da durchzugehen. Aber da musst du eine Etage höher anfangen, nämlich bei dem Enzymsystem. Das heißt, wenn wir nicht gewohnt sind, regelmäßig abwechslungsreich Gemüse zu essen, und das kommt nur sporadisch mal rein, muss der Körper sich immer wieder neu darauf einstellen. Wenn das aber regelmäßig kommt, hat er damit kein Problem. Ja, und dann wird es am Anfang zwar ein bisschen dauern, aber das geht relativ schnell. Unser Körper ist da relativ sicher drin, das Selbstregulieren schnell hinzubekommen. Wenn es eine wirkliche Unverträglichkeit ist, wird sich das anders darstellen. Aber das ist sehr schön, dass du es ansprichst. Weil der beste Weg dafür zu sorgen, dass man nicht diese Winde hat, ist, wir brauchen eine vielseitige Ernährung. Das heißt, wenn ich jetzt immer nur Brokkoli esse, Brokkoli ist was Feines, aber dann ist unser Körper irgendwann richtig gut da drin oder unser Darm, Brokkoli zu zersetzen und die Ballaststoffe da rauszunehmen, die Vitalstoffe über den Darm, ne, ins Blut zu bringen und zur Zelle. Wenn ich dann plötzlich aber Blumenkohl esse, hat er Probleme damit. Das heißt, Vielseitigkeit. Nur wenn ich vielseitig echte Nahrung zu mir nehme, kann in diesem Garten auch alles gedeihen und wachsen, was ich benötige, um das gut zu verstoffwechseln. Bedeutet, wer regelmäßig Gemüse isst, hat diese Probleme schon nicht. Ja? Ansonsten besonders gut für den Darm in diesem Bereich Präbiotika ist sowas wie Chicorée, Porree. Oder aber auch, und ich glaube, das ist auch so ein altes Geheimmittel schon sehr früh, dass die Menschen das in der Region zu sich genommen haben, ist die Artischocke. Deswegen findet man auch immer, wenn es um Darmgesundheit geht, auch Artischockenkapseln und so. Problem bei uns an den Artischocken ist, dass die wenigsten wissen, wie man die richtig zubereitet. Ja, und die meisten kennen Artischocke halt nur auf Pizza. Und die Kombination ist nicht ganz so gut für den Darm.
Okay, ja, das sind ja gute Tipps. Und wenn ich jetzt so Chicorée raushöre, das schmeckt ja oft ein bisschen bitter, richtig? Also es hat anscheinend auch was mit den Bitterstoffen zu tun, ne? Die da ihre Wirkung zeigen.
Genau, die Bitterstoffe haben halt oft einen stark antioxidativen Wert. Das heißt also, die sind entzündungshemmend. So, und wenn der Darm nicht entzündet ist, ist der Darm gesund. Wenn der Darm sich entzündet, dann wird er verbildlich gesagt eher porös, sind ständig Entzündung im Körper und das Immunsystem muss jetzt ständig reagieren. Also anstatt es zu stärken, haben wir so oft Alarmglocken dort läuten, dass der Körper permanent in diesem Entzündungszustand ist. So, die Folge dessen ist, dass die Darmzoten halt, naja, wie porös werden. Also ein klassisches Krankheitsbild wäre da ein Leaky Gut. Na, also das heißt, der Darm lässt dann diesen unverdauten Magenbrei durch, der gelangt ins Blut und jetzt muss der Körper noch mehr mit Entzündung reagieren, um dem wieder Herr zu werden. Wenn das mal passiert, überhaupt kein Problem, sonst wären wir alle nicht hier. Wenn das aber ständig und stetig getriggert wird, dann wird irgendwann das Immunsystem, deshalb Autoimmunerkrankungen, sich gegen den Körper stellen. So, und dann immer Entzündungswerte hoch und dann kommen so schubweise halt die Begleiterscheinungen. Und deswegen auch blöd, dass es so ein Tabuthema ist. Erkennen könnte ich das an einem dünneren Stuhl. Ja, aber wer guckt nach, wie schwer, ne, welche Form, welche Farbe, welche Konsistenz das hat? Ja, das heißt, wenn jemand dann mal ein paar Tage einen dünnen Stuhl hat, dann redet man da ja nicht drüber. Aber eigentlich ist es dann an der Zeit, was zu machen. Also wer regelmäßig immer wieder unter einem Durchfall oder leichten Durchfall leidet, der sollte dringend überdenken, was er da in seinen Körper vorher reingetan hat und zum Notfall auch wirklich mal mit einem Experten sprechen, der guckt, was er da nicht verträgt. Und das können leichte Unverträglichkeiten sein. Ne? Das kann eine leichte Glutenunverträglichkeit sein. Das kann eine leichte Sojaunverträglichkeit sein. Ein Milchzucker kann das sein. Ne? Das kann alles mögliche. Also wir haben leider heutzutage es geschafft, uns so oft artentfremdet zu ernähren, dass wir auf so etwas Natürliches wie eine Fructose plötzlich unverträglich werden, weil zu viel anderer, und ich nenne es jetzt beim Namen Müll im Körper rumfließt, der einfach das natürliche selbstregulierende System stört. Und da sollte man unbedingt mal darauf achten, dass wir da genug Ballaststoffe auch zu uns nehmen. Und diese Ballaststoffe sind ja diese wasserlöslichen Ballaststoffe, die dann auf dem Weg nach draußen im Darm noch die Dinge mitnehmen, die wir nicht benötigen. Und auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel konstanter bleibt. Ja, und wenn der Darm nicht entzündet ist, kann der alle Nährstoffe aufnehmen. Das heißt weniger Heißhunger, wird selbstregulierend gereinigt durch die Ballaststoffe. Und das ist der wichtigste Garant für eine lange, gesunde Darmtätigkeit und eine Darmgesundheit.
Okay. Eine Frage noch, und zwar ein Bekannter hat vor ein paar Wochen wirklich richtig Darm- und auch Magenprobleme gehabt. Also ihm ging es schlecht, also ihm war abwechselnd schlecht, übel, Kreislaufprobleme und. Dann haben die Ärzte angefangen mit Magenspiegelung, Darmspiegelung, Stuhluntersuchung und dann kam raus, es ist ein Pilz, eine Pilzbesiedlung im Darm. Und was hat der verschrieben bekommen? Eine Diät. Der muss jetzt über Wochen, ich habe gesagt, okay, wie sieht das denn aus? So essen, wie wir das immer propagieren. Ne? Viel Gemüse, viel Rohkost und. Und vor allen Dingen zuckerarm. Ja, und der hat davor auch immer einen Haufen dieser Energy-Drinks zu sich genommen und da hat er glatt sogar ein Verbot ausgesprochen bekommen.
Also in der Regel sind das ja diese Heliobacter, ne, die Leute haben und die ernähren sich halt von Zucker und dann muss man den Zucker halt einfach mal abschneiden. Und dann landet man bei einer kohlenhydratreduzierten, zucker- und weißmehlarmen Ernährung, die gemüsereich, eiweißreich und antientzündlich ist. Nur das sollte eigentlich keine Medizin sein, sondern das sollte der Standard sein und die Zucker und Weißmehl sollte die Ausnahme sein. Und dann haben solche Darmbakterien oder solche Darmerkrankungen gar keine Chance. Die Energydrinks selber haben halt Phosphorsäure, Farbstoffe und vor allem die Süßstoffe stehen im Verdacht, diese Darmkulturen zu schädigen. Ja, und das wird bei ihm halt der Fall gewesen sein, dass er so viel davon getrunken hat, dass er erstmal seine Leber auch vor eine unschierbare Aufgabe stellt, nämlich lauter Zeug im Körper zu speichern, zu verteilen und abzubauen, mit der der Leber gar nichts anfangen kann. Und im Zuge dessen wird dann auch die Leber in ihrer Funktion, auch Galle zu erzeugen und sowas, ne, mit Leidenschaft gezogen. So, und das, die Leber selber erzeugt die Galle, die Gallen, Blase, die speichert die nur. Und wenn da immer Sachen ankommen, die wir nicht vertragen, dann kann es schon mal sein, dass es eine Gallenüberproduktion gibt und dann landet das halt erstmal im Teilen des Dünndarms. Und dann hat der Körper nur eine Chance, das loszuwerden, durchspülen. Ja, das heißt also, dann wird mehr Flüssigkeit in den Darm gepumpt und dann gibt es einen Durchfall und dann werden wieder die Nährstoffe nicht aufgenommen. Die Entzündung, der haben wir die Tür geöffnet, und wenn man das über einen langen Zeitraum macht, da ist es ein relativ gutes Patentrezept, seinen Darm ungesund zu bekommen. Ja, und das wird bei ihm natürlich dann der Fall gewesen sein, dass man einfach sagt, okay, alles, was jetzt den Darm oder die Leber noch zusätzlich schädigt, lassen wir raus. Das heißt, Energy-Drinks auf keinen Fall rein, Zucker auf keinen Fall rein, Weißmehl reduzieren. Und nochmal, wenn man das so Revue passieren lässt, wenn das so die Ausnahme wäre, so im 80-20-Prinzip, am Wochenende, am Sonntag mal ein Brötchen, ja, am Donnerstag mal am Nachmittag ein Stück Kuchen, dann wäre das alles kein Problem. Aber wir mästen unseren Körper täglich mit Dingen, die er überhaupt nicht kennt oder die er noch gar nicht lange genug kennt in unserer Menschheitsgeschichte. Das heißt, wir stellen unseren Körper immer wieder vor diese Herausforderung, Dinge zu spalten, umzuverteilen und aufzunehmen, naja, die halt bei ihm überhaupt keine Rolle spielen, um zu überleben. Also wird er sich zwar irgendwie anpassen, aber wir sehen ja, was daraus entsteht. Eine nicht-alkoholische Fettleber, eine insulinresistente Zelle, ein leptinresistentes Gehirn, das also falsche Signale deutet, und halt auch ein Bionom, also eine Darmflora, die sich jetzt darauf einrichtet, lauter unbekannte Dinge Herr zu werden. Und das ist halt schwierig, weil wenn es halt irgendwas wäre, was zu viel ist, zum Beispiel ein Zucker, dann werden bestimmte Darmbakterien das quasi ummanteln und dafür sorgen, dass es einfach den Weg wieder nach draußen findet. Kommt da ein Umweltgift oder sagen wir mal, du hast irgendeine schlechte Faser aus einem Naturpilz oder sowas gegessen, dann würde auch da der Darm so intelligent sein, das erkennen, okay, das gehört hier nicht hin, das wird ummantelt und das wird rausgebracht. Wenn ich jetzt aber einen halben Liter Energy drin getrunken habe, ist das was anderes als der eine schlechte Pilz im Salat. Na, das ist halt was völlig anderes und eine Menge, die der Darm gar nicht so, naja, wie soll er daher werden? Na, das ist einfach wirklich zu viel.
Okay, gut. So, und jetzt sagen wir mal, jetzt liest jemand, wenn Sie etwas für Ihr Darmmikrobiom tun, und das ist ein Gleichgewicht, können Sie sogar leichter abnehmen. So, jetzt geht vielleicht jemand davon aus, dann bestelle ich mir doch einfach mal einen Drink oder ein paar Kapseln, habe ich nämlich auch einfach mal gegoogelt, gibt es en masse, und dann denkt derjenige dann nämlich ab. So, ist ja mal ein Trugschluss, ne? Das heißt, ich muss parallel die Ernährung so umstellen, wie wir das immer erklären.
Genau. Um die Balance aber zu verbessern, kann es schon Sinn machen, diese Darmbakterien, ne, also diese Probiotika zu sich zu nehmen. Und die dürfen auch gerne in einer Kapsel sein. Das ist überhaupt nicht das Problem. Man könnte die aber natürlich auch essen. So, vielleicht mal ein Praxistipp. Wenn jemand sich eine Kapsel geholt hat und da sind Probiotika drin, dann sind da sehr viele Darmbakterien und sehr viele Stämme drin. Dann wäre es sinnvoll, die ungefähr eine halbe Stunde vor der Mahlzeit zu nehmen. Weil wenn keine Nahrung im Darm ankommt, brauche ich auch die Darmbakterien nicht nehmen. Das heißt, die sind dann rechtzeitig da, um dann mit dem, was da kommt, zu arbeiten, weil die ernähren sich quasi davon. Ja, und dann ist das fein. Wenn jemand aber keine Kapseln nehmen möchte, dann fermentierte Produkte wie Sauerkraut und was ich vorhin schon erwähnte. Oder aber halt auch mein Lieblingstipp ist da, ein guter griechischer Joghurt und Joghurt generell, Naturjoghurt zu nehmen. Na, das heißt, wenn ich das dann zu mir nehme, könnte ich auch über die Nahrung halt für ein besseres Verhältnis sorgen. Ich habe ja gerade vor mir liegen, weil ich habe für meine Kunden immer so eine Top 10 für die Darmflora. Und an erster Stelle steht der griechische Joghurt, dann kommt das Sauerkraut, was ich persönlich auch sehr, sehr lecker finde, ne, wenn es so traditionell zubereitet ist. Dann Käsesorten, Cheddar, Mozzarella, Parmesan. Aber desto älter und härter der Käse, desto besser. Dann Bio-Apfelessig. Und da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, weil das enthält dieses Pektin, ne? Also diese Apfelpektine, die dafür sorgen, dass gute Darmbakterien tatsächlich gedüngt werden und wachsen können. Buttermilch, Kefir, ja, ist auch eine gute Möglichkeit, ne? Diese Milchsäurebakterien zu sich zu nehmen. Wenn Spargelzeit ist, Spargel, dann alle Kreuzblüter wie Brokkoli, Blumenkohl, Artischocken, vorhin schon mal erwähnt. Was auch gut für den Darm sind, ist noch Gewürze, zum Beispiel Kurkuma und Zimt. Nochmal alles, was irgendwie die Entzündung halt reduziert. Und dann hätten wir schon eine Möglichkeit, unseren Darm zu düngen. Auf der anderen Seite aber dürfen wir nicht eine gesunde, ausgewogene Ernährung vernachlässigen. Und mit gesund und ausgewogen meine ich nicht das, was wir klassisch so gelernt haben in dieser Lebenspyramide, ne? 50-55% Kohlenhydrate, Reis, Kartoffeln, Brot, Nudeln an erster Stelle, sondern halt erster Stelle steht Wasser, dann Gemüse, dann hochwertige Eiweißquellen, gute Fette und also das, was wir tatsächlich immer propagieren, um das mal schnell zusammenzufassen, seltener essen und dann wirklich eine gute Mittelmeerküche zum Beispiel zu empfehlen, wo wir alles, was wir tatsächlich benötigen, drin haben. Und dann braucht man gar nichts Gesondertes mehr von dem Darm, weil dann wäre es drin. Und dann noch ein Beispiel, ich sehe, du möchtest gerade was sagen, aber lass mich das schnell zu Ende führen. In einem guten mediterranen Restaurant gibt es eine Vorspeise vorher. Ja, und dann haben wir halt zum Beispiel einen guten Feta-Käse oder einen guten Mozzarella oder sowas, ne? Das heißt, dann hätten wir dazu noch gute Öle, die meistens in der Antipasti irgendwie mitverarbeitet wurden. Dann kommt als Hauptspeise Gemüse mit einem guten Fisch. Auch da haben wir wieder Eiweiß, hochwertige Omega-3-Fettsäuren, viele Antioxidantien. Ja, und dann hätten wir eine wunderbare Mahlzeit für eine antientzündliche Ernährung, aber auch alles, was unser Darm gerne mag, wäre damit schon abgeregelt.
Super. Und da lasse ich aber möglichst die Hände aus dem Korb mit dem Baguette, ne? Oder meistens wird ja vielleicht dann irgendwie so ein paar Brotscheiben da gereicht. Aber was ist denn mit dem handgemachten Sauerteigbrot? Das hat meine Oma, glaube ich, mal gesagt, dass es auch gut ist für gute Darmbakterien. Stimmt das?
Und da hat sie auch recht, weil der Sauerteig, der wird ja angesetzt und der wird ja über diese Bakterien überhaupt, wird das ja erst zum Sauerteig, weil es wird ja sauer vergoren über Tage, ne? Dann wird er angesetzt, dann wird immer wieder das weggenommen. Wenn das ein wirklicher Sauerteig ist, der genug Zeit bekommen hat, dass diese Bakterien auch reifen konnten, dann ist es ein gutes Brot. Wenn es aber halt nach 3 Stunden im Handel landet, ja, dann ist es halt ähnlich wie ein Sauerteigbrot, aber es ist nicht wirklich sauer vergoren, ne? Weil das gar keine Chance hatte, dass diese Bakterien arbeiten konnten. Bei der Käseherstellung wird es auch ganz ähnlich gemacht, ne? Das heißt, also man nimmt diesen Lab, also man gibt in die Milch quasi und das Milchwasser diese Bakterien dazu und dann braucht es einfach Zeit. Ja, und dann verdickt das und dann wird das abgegossen und dann bekommt man diese Mozzarella-Bällchen zum Beispiel, die man daraus von Hand noch formt, in der Regel, wenn es nicht industriell gemacht wird. Und auch da sind dann all diese guten Milchsäurebakterien drin. Aber die Prozesse brauchen einfach Zeit, nämlich dafür, dass sich Zucker dann abbaut, die Laktose sich abbauen kann und diese Milchsäurebakterien tatsächlich ihren Job machen können. Ja, aber ein gutes Sauerteigbrot, da spricht überhaupt nichts gegen, aber schwer zu finden heutzutage.
Das stimmt. Das heißt, ich müsste dann wirklich danach fragen, ob das auch dementsprechend in dem handgemachten Prozess lange genug Zeit hatte.
Absolut. Ne? Also vor allem die Zeit, die es bekommt zum Reifen, wäre da entscheidend wichtig.
Okay. Sehr schön. Ich schaue mal gerade hier auf meinem Zettel. Ich habe nämlich noch ein vielleicht etwas sensibles Thema hier aufgeführt. Und zwar stand heute Morgen in unserer WAZ ein bestimmter Artikel. Da wurde die sogenannte Stuhltransplantation thematisiert. Und zwar hat man da eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Dieser Versuch wurde bei Mäusen vorgenommen. Und zwar würden von jüngeren Artgenossen der Stuhl, der wird natürlich von Fäkalien befreit, bis natürlich dieses bis nur noch diese lebenden Darmorganismen übrig bleiben. Und die werden ja dann, die wurden älteren Mäusen verabreicht. Und man hat erstaunlicherweise festgestellt, dass die dann wieder ein verjüngtes Immunsystem hatten und dass auch andere Alterungsprozesse aufgehalten wurden. Hast du schon von dieser Studie gehört oder bist du vertraut mit dem Thema?
Ich kenne ähnliche Studien. Und da geht es vor allen Dingen um die Darmbakterien, die halt im Verdacht stehen, dass Menschen dick werden. Und dann hat man quasi Mäusen halt genau diese Darmbakterien eingesetzt und hat bei gleicher Ernährung wie bei anderen Mäusen festgestellt, dass diese Maus dann einfach verfettet ist, ne, eine Fettleber bekommen hat und ähnliches. Also es ist Wahnsinn, was man auch in diesen Studien da tatsächlich da darstellen kann. Wenn man den Darm jung und gesund hält, glaube ich, dass das insgesamt natürlich auch für uns eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das wäre vielleicht ein schöner Übergang zu dem, was man nämlich machen könnte, um einen gesunden, jüngeren Darm zu haben. Und das ist auch nichts Neues. Wir hatten schon oft das Thema Fasten. Ja, das heißt, wenn man zum Beispiel Fasten macht, aber es gibt eine ganz bestimmte Art von Fasten, nämlich das Fasten mit Knochenbrühe. Diese Knochenbrühe, die muss dann 20 Stunden gekocht sein, dann sind da ganz viele kollagene Proteine, da hatten wir schon mal drüber gesprochen drin, aber die ist auch reich an L-Glutamin und vor allen Dingen super reich an Kalium, Natrium, also an ganz, ganz vielen Nährstoffen. Und dann gibt es traditionellerweise das Brühefasten, um halt Magen- und Darmbakterien aufzubauen und vor allem das Immunsystem richtig zu stärken. Weil L-Glutamin ist die Aminosäure, die halt dann semi-essentiell ist, wenn ich krank bin, aber zu essentiellen wird, also lebensnotwendig. Das heißt, man isst eigentlich nichts und trinkt halt immer, wenn ein leichter Appetit kommt, so eine Knochenbrühe. Ja? Und damit kann man halt wirklich seine Darmflora und seine Darmgesundheit wieder aufbauen und um Jahre verjüngen. Das ist aber kein nichts Neues. Also es machen Mönche schon seit Ewigkeiten. Nur wir sind mittlerweile halt in der Küche halt zu schnell. Weil wer hat tatsächlich noch eine Knochenbrühe zu Hause, die nicht irgendwie aus Instantpulver oder sowas gemacht wird? Weil das müsste ja ewig lang gekocht werden. Da muss man das eintuppern oder einfrieren und so weiter. Aber die Möglichkeit gibt es auch noch. Das heißt, wenn wir uns halt nicht von anderen Menschen jüngere Darmbakterien oder so einsetzen lassen können, dann müssen wir selber dafür sorgen. Und da wäre tatsächlich ein Brühefasten ein ganz probates Mittel.
Sag mal, in wie vielen Tagen macht man das dann, Peter?
Das ist unterschiedlich. Also man kann einfach, also es passiert schon nach 3 Tagen unheimlich viel. Man kann das 7 Tage machen. Es gibt dabei auch keinerlei Mangelerscheinungen, weil eine richtige Knochenbrühe wird halt mit ganz viel Gemüse eingekocht. Und dann mit, wenn es geht, mit dem Bio-Weiderind vom Knochen, ne, dass das halt dann quasi mindestens 20 Stunden so ganz langsam köchelt. Und dann lösen sich alle Stoffe aus dem Knochen, also aus den Kartilagen raus. Aber vor allen Dingen auch sind alle Vitalstoffe ja aus dem Gemüse damit drin. Das heißt also, ein Mangel entsteht da eigentlich nicht. Und Hunger entsteht auch nicht, weil wir halt immer wieder Natrium und Kalium zuführen. Das kann man echt lange machen. Also das würde ich auch tatsächlich den Leuten empfehlen, mal 4 Tage, 7 Tage mal zu probieren. Gerade wenn vorher viel im Argen war. Also wenn man sagt, man hat vorher lange Blähungen gehabt und viel Darmbeschwerden gehabt, dann einfach mal einen Strich machen, vielleicht einleiten, mal eine 16- oder 18-stündige reine Fastenphase machen und dann langsam mit Knochenbrühe zufüttern. Und Knochenbrühe ist tatsächlich schöner als reine Gemüsebrühe, weil wir dann dem Körper noch diese kollagenen Eiweiße geben, die ganz entscheidend wichtig sind, dass unser Darm und vor allem auch Magenschleimhäute sich da wieder von ernähren können. Im Darm selber scheint das L-Glutamin dann eine ganz große Rolle zu spielen. Ja, dass wir diese Immunität des Darms wiederherstellen über die semi-essentielle Aminosäure des L-Glutamin.
Wahnsinnig interessant. Ich würde vielleicht vorschlagen, wenn du es preisgeben würdest auf deinem oder auf meinem Account, publizieren wir diese Liste von den Nahrungsmitteln für ein gutes Darmmikrobiom. Und vielleicht auch, ich suche mal das Rezept aus von dieser Knochenbrühe, dass wir das dann posten, liebe Zuhörer.
Sehr gerne. Und das ist tatsächlich was ganz Traditionelles, ne? Also jede Großmutter ab einem gewissen Jahrgang, ne, weiß noch, wie man Knochenbrühe macht. Und früher war es auch gang und gäbe in der Hühnersuppe oder Eintöpfe oder sowas. Da hat man halt das Knochenmark mitverarbeitet. Nur bei uns ist heutzutage das Essen halt eigentlich zu steril und schon zu sauber geputzt. Deswegen haben wir diese Kollagene zum Beispiel da gar nicht mehr drin.
Ja, super interessant. Okay, wir posten das professionell. Ich frage Oma. Ich habe noch ein Thema, was wir vielleicht absolut nicht vernachlässigen sollten. Man hat untersucht, dass Leuten, die ein bestimmtes Stressmanagement-Programm bekommen und vorher Probleme hatten mit dem Darm durch fehlende Mikrobiome, Probiotika, dass der Körper selber wieder Probiotika produziert hat, wenn sie dann weniger Stress hatten. Wenn sie vor allen Dingen auch mal wieder ausreichend geschlafen haben. Ne? Also vielleicht sollten wir da unseren Zuhörern noch was mitgeben, dass auch das ein ganz wichtiger Fakt ist, um darmgesund zu sein.
Die wichtigsten Prozesse finden halt dann statt, wenn unser Körper zur Ruhe kommt. Und wenn Menschen halt nicht zur Ruhe kommt, dann haben wir keine Balance in diesen Stresshormonen. Also Cortisol ist so das bekannteste Stresshormon immer, ne, weil wir alle wissen, wer zu viel Stress hat, zu wenig schläft, hat erhöhte Cortisolwerte. Cortisol selber ist aber nicht schlimm. Wenn wir morgens die ersten Sonnenstrahlen abbekommen, produziert der Körper Cortisol, um dann halt auch Energie im Körper bereitzustellen, damit wir den ersten Antrieb überhaupt haben. Weil früher ist kein Mensch morgens aufgestanden, ist zum Frühstück, zum Kühlschrank gegangen, Entschuldigung, und hat sich Essen nehmen können, der musste wahrscheinlich erst ein paar Schritte gehen, erst ein bisschen Arbeit verrichten. Das heißt, deswegen musste der Körper an seine körpereigenen Reserven und die zur Verfügung verstellen. Nur jetzt stehen wir heutzutage morgens auf, gucken als erstes aufs Handy, gucken als erstes irgendwelche Nachrichten an und haben schon erhöhte Cortisolwerte, weil wir uns total stressen lassen, ne? Die E-Mail checken, ins Büro gehen, Ärger mit dem Chef, auf dem Weg dahin schon Auto gefahren. Das heißt, wir haben gar keine Balance mehr, wir haben permanent Cortisol. Und wenn wir dann abends nach Hause kommen, uns vor dem Fernseher setzen, steht dieses Blaulicht auch nochmal in Verbindung damit, dass wir mehr Cortisol herstellen und das, obwohl wir uns gar nicht bewegen. Weil in der Natur würden wir das Cortisol auch abbauen, dadurch, dass wir anfangen, uns zu bewegen und vielleicht auch Nahrung finden. Und jetzt muss ich ja nur vor dem zu Bett gehen noch auf mein Handy durch, ne, soziale Medien durchgehen und man merkt das ja auch, dass man irgendwie noch eine Story anguckt, noch ein Bild anguckt, noch ein Video auf YouTube anguckt, weil wir dann wiederum im Bereich des Dopamins eine starke Reaktion haben. Jetzt bekommt unser Körper aber Licht und falsche Hormonsignale und das macht uns eher wach. Das heißt, danach erst zur Ruhe zu kommen, dauert noch viel, viel länger. Bedeutet zu wenig Schlaf, erhöhter Cortisolwerte, zu wenig Regeneration. Wir bringen unserem Körper durch diese Technik halt einfach aus der Balance. Zu wenig Schlaf bedeutet aber auch weniger Autophagie, das heißt also weniger Zellstoffwechsel im Körper. Bedeutet eigentlich, naja, wer permanent zu wenig schläft, der altert halt zusehends. Na, der beschleunigt seine Alterungsprozesse und schädigt dann natürlich auch unseren Körper im Zuge dessen, dass der Körper nicht anfangen kann, die Stoffwechselprozesse in Gang zu setzen. Also Autophagie habe ich gerade erwähnt, aber der Darm, der braucht nachts keine Pause, aber der muss nachts seinen Job machen. Das heißt, dafür muss aber erst Cortisol niedrig sein, das Insulin muss aus dem Körper abgebaut sein, damit die Gegenspieler arbeiten können. Ja, und dann muss irgendwann auch mal alles vollständig im Blutkreislauf angekommen sein oder auch in der Leber, um dann verteilt werden zu werden im Körper. So, und wenn der Körper aber den ganzen Tag oder sorry, später am Abend noch denkt, es ist mitten am Tag, dann wird er diese Prozesse nicht einleiten. Das ist mal nicht schlimm, aber wenn ich das jetzt jeden Abend mache, wird diese Balance einfach nicht mehr stattfinden. Und dann wird auch der Darm gestresst sein, im wahrsten Sinne des Wortes, und wird darauf reagieren.
Okay, haben wir jetzt so viel gelernt. Apropos Lernen, ich höre morgens immer WDR2 und da gibt es immer die berühmte Mausfrage. Und da hat ein Kind letztens eine Frage gestellt, und zwar: Warum heißt das Mittagessen und Abendessen, aber nicht Frühessen, sondern Frühstück? Kennst du die Antwort, Peter?
Ich kenne es nur aus dem Englischen, weil wir, ne, das Fastenbrechen, was Breakfast. Warum es Frühstück in Deutschland heißt, weiß ich tatsächlich nicht.
Ja. Das kam so, weil die Leute halt früher meistens als erste Mahlzeit nur ein Stück Brot gegessen haben. Und vielleicht können wir diesen Podcast damit beenden, dass wir jetzt den Tipp geben, ne? Also dieses frühe Stück sollte vielleicht ein Stück richtig alt-traditionell gebackenes Sauerteigbrot sein.
Das wäre ein optimaler Tipp und dann vielleicht noch ein bisschen Eiweiß dazu, das heißt einen guten Frischkäse, ne, oder irgendwas Hochwertiges. Und dann wäre das doch zusammen vielleicht mit einer Buttermilch oder einem Kefir ein toller Start in den Tag.
Das hört sich richtig gut an. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen aus diesem Podcast und dass ihr darmgesund seid oder werdet mit unseren Tipps. Und dir, lieber Peter, danke ich herzlich wieder für dein ganzes Wissen.
Wie immer sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.